Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Guten Tag, mein Name ist Bernhard Kegel. Ich lese eine Passage aus dem dritten Hermann-Pauli-Roman. Hermann Pauli ist ein Kieler Meeresbiologe und der Titel des Romans heißt Abgrund. Kapitel 6. Isla Isabella, Kanal Bolívar, Queen Mabel. Damit hatte Hermann nicht gerechnet. Gestern, nur wenige Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Kanals zwischen Isabella und Fernandina, war das Wasser über dem Tentakelrasen der Glasrosen noch klar und angenehm warm gewesen. Jetzt fror er schon nach wenigen Minuten und die Sichtweite betrug keine 7 Meter. Wie kalt das Wasser war, wusste er nicht. Er musste aber an eine Messung der Beagle-Besatzung denken, die ihn 180 Jahre später noch genauso beeindruckt hatte wie die Seeleute damals an Bord von Kapitän Fitzroys Schiff. 14,7 Grad Celsius. Gemessen nicht weit von hier, vor der Südwestspitze von Isabella. Er hätte vor dem Tauchgang daran denken sollen. Für Temperaturen wie diese war sein 3-Millimeter-Anzug nicht gemacht. Er und seine Kollegen schwammen praktisch auf dem Äquator entlang, aber es fühlte sich an wie die Ostsee im Spätherbst. Kaltes Tiefenwasser des riesigen Pazifiks schwappte in den Spalt zwischen den beiden Inseln und riss sie buchstäblich mit. Dieses Wasser war voller Leben. Um sie herum trieben Myriaden transparenter Gestalten, Plankton, schwebende Wolken, rundlicher, schlangenähnlicher, in Ketten aufgereihter, auf und ab tanzender, zuckender, nesselnder kleiner Fabelwesen. Eine Wunderwelt mariner Zwerge. Die drei Taucher hatten allerdings nicht die Muße, sie genauer zu betrachten oder darüber nachzudenken, was ihre Anwesenheit bedeutete. In der kräftigen Strömung waren sie viel zu sehr damit beschäftigt, nicht die Kontrolle über ihre Körperhaltung zu verlieren. Unter ihnen war schemenhaft der Boden auszumachen. Sie trieben über dunkle Felsgebilde hinweg, über absonderliche Kreationen erstarrter Lavaströme. Sie waren der einzige Bezugspunkt, der ihnen gestattete, ihre Lage im Raum zu erkennen und die Geschwindigkeit abzuschätzen, mit der sie durch das Wasser glitten. Der Kapitän der Queen Mabel hatte sie vor dem Frühstück auf das Förderband der Strömung gesetzt und schon waren sie in Bewegung. Jetzt wartete das Schiff etliche 100 Meter weiter, um sie am Ende ihres Tauchganges wieder aufzulesen. Dazwischen lag eine kalte Meerwasserautobahn, auf der sie nun ohne Halt dahin sausten und darauf achteten, sich nicht aus den Augen zu verlieren. Manchmal hielten sie sich alle drei an den Händen fest oder wedelten mit den Armen im Wasser herum und nutzten sie als Steuerruder. Jeder von ihnen zog zur Sicherheit eine an der Boje schwimmende rote Boje hinter sich her, damit sie nicht verloren ging. Den Bojen folgte in geringem Abstand das Panga. Angst hatte Hermann unter diesen Umständen nicht, aber der Kampf gegen die Kälte und den Wasserstrom kostete ihn viel Kraft, das spürte er. Und er versprach sich nichts von diesem wilden Ritt, konnte darin kaum mehr sehen als einen letzten hilflosen Versuch, doch noch zum Erfolg zu kommen und den ominösen Hai aufzuspüren. Auch Alberto schien zu frieren, denn er rieb sich mit beiden Händen die Oberarme. Dieter warf einen Blick auf seinen Tauchcomputer, um die Tiefe zu kontrollieren und signalisierte dann, dass alles in Ordnung war. Von wegen, Hermann schauderte. Es fehlte nicht mehr viel und er würde sich den Rest seiner Tropenreise mit einer heftigen Erkältung herumschlagen. Er schaute zurück in die Richtung, aus der sie kamen, ein Blick ins tiefe Blau, der beim Tauchen immer mit der bangen Hoffnung verbunden war, irgendein Großfisch könnte sich nähern. Der nach Norden enger werdende Kanal Bolívar an seiner schmalsten Stelle keine 100 Meter tief war normalerweise kein idealer Ort für ein derartiges Aufeinandertreffen. Heute herrschten aber besondere Bedingungen und darüber hinaus befanden sie sich in der Nähe der Position ihrer ersten Begegnung mit dem Hai. Mindestens einmal hatte er sich also hierher verirrt. Hermann fiel ein, dass das Wasser auch bei diesem Tauchgang recht kalt gewesen war. Ein gutes Omen? Kaum ging ihm dieser Gedanke durch den Kopf, hatte er das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Da war doch eine Bewegung im Wasser. Er verfluchte die schlechte Sicht und starrte so angestrengt ins Blau, dass seine Augen schmerzten. Plötzlich spürte er den festen Griff Albertos an seinem Arm. Er drehte widerwillig den Kopf und sah sofort, worauf der Ecuadorianer ihn aufmerksam machen wollte. In der anderen Richtung spielte die Musik, nicht hinter, sondern vor ihnen. Irgendetwas Dunkles, Riesiges materialisierte sich im trüben Wasser. Es hatte die Ausmaße eines Einfamilienhauses und sie trieben direkt darauf zu. Beim Näherkommen zerfiel der eine große Umriss in drei kleinere Objekte, jedes so groß wie ein Auto, und Sekunden später erkannten die Taucher, dass es Lebewesen waren, drei Mantas in Formation, begleitet von einem halben Dutzend Schiffshalterfischen. Einer, der größte, ein mindestens 6 Meter breiter Riese, schwamm dicht unter der Wasseroberfläche, die beiden anderen flankierten ihn etwas tiefer. Mehrfach blitzte Dieters Kamera auf. Die Rochen nutzten die Strömungen, die ihnen nichts auszumachen schienen, um sich das Kleingetier geradewegs ins breite Maul spülen zu lassen. Dabei zitterten die markanten Hautlappen am Kopf im Wasserstrom. Die Flügel bewegten sich ruhig auf und ab. Kaum hatte sich Hermann optimal ausgerichtet, um die prächtigen Tiere filmen zu können, hatte die Strömung ihn unter ihren weit ausladenden Flossenflügeln hindurchgetrieben. Er erwischte sie nur noch von hinten und dann entfernten sie sich rasch, ihre Umrisse verschwammen, lösten sich innerhalb von Sekunden auf und im nächsten Moment trieben die drei Taucher wieder allein im Wasser, als sei es nie anders gewesen. Das Ganze hatte wahrscheinlich nur Sekunden gedauert. Eine submarine Fata Morgana. Hermann starrte in die Richtung, in der die Mantas verschwunden waren. Sein Herz klopfte. Was für ein unglaublicher Anblick. Wahrscheinlich hätte man auch fast auf eine solche Begegnung wetten können. Sicher gab es hier noch mehr dieser Rochen, aus allen Himmelsrichtungen angelockt von diesem ungewöhnlich reichhaltigen Nahrungsangebot. Ein Fest für die Planktonfresser. Vielleicht gab es sogar Wale oder Walhaie im Kanal. Nach einer Weile stellte sich bei Hermann wieder das Gefühl ein, dass außerhalb seines Sichtfeldes etwas Großes herumschwamm und ihn folgte. Sicher bildete er es sich nur ein. Er war gierig geworden und die Sicht war miserabel. Wer so wenig erkennen konnte, wurde leicht zum Opfer seiner Fantasie. Trotzdem kniff Hermann die Augen zusammen und bemühte sich, hinter den Planktonwolken etwas zu erkennen. Dieter zeigte auf seinen Computer und dann nach oben. Ja, sie sollten wirklich aufsteigen. Sie waren zwar keine 10 Meter tief und da sie sich kaum bewegten, hätte ihre Luft noch lange gereicht, aber bei diesen Temperaturen bestand die Gefahr, dass sie unterkühlten. Sie sollten sich lieber auf dem Schiff aufwärmen, frühstücken, ein wenig ausruhen und es dann später noch einmal an einer anderen Position versuchen. 2 Versuche hatten sie noch, bevor es in der Nacht zurück nach Puerto Ayora gehen sollte, wo Anna auf ihn wartete. Vielleicht hatten sie Glück und die Sichtverhältnisse verbesserten sich. Hermann hatte das Gefühl, dass die Strömung schon jetzt nachließ. Sie verständigten sich mit Handzeichen und stiegen dann mit langsamen Flossenbewegungen zur Oberfläche auf. Direkt über ihnen zeichneten sich an der Wasseroberfläche die dunklen Umrisse des Pangas ab. Ein letzter Blick zurück, und wieder glaubte Hermann, etwas zu sehen. Er machte die anderen auf sich aufmerksam, zeigte ins Blaue und deutete mit einer schaukelnden Handbewegung an, dass er nicht genau wusste, ob da etwas war. Sie hatten Zeit, also schwebten sie nebeneinander, trieben weiter und warteten. 1 Minute, 2, 3... Und dann schoss etwas, ein großer, schlanker, grauer Körper, so plötzlich und schnell aus der Tiefe empor und unter ihnen hindurch, dass ihre Formation augenblicklich in Unordnung geriet. Dieter war vor Schreck nach hinten gekippt, strampelte mit den Flossen im Wasser herum, schlug Hermann fast die Videokamera aus der Hand, verhedderte sich in Albertos Bojenleine und versuchte trotz allem zu fotografieren. Dabei war inzwischen überhaupt nichts mehr zu sehen. Es war ein Hai gewesen, keine Frage, aber war es ihr Tier und wo war er geblieben? Es dauerte keine Minute, sie waren noch damit beschäftigt, Alberto aus Dieters Leine zu befreien, als der Hai diese Frage höchstpersönlich beantwortete. Er kam zurück, zog langsam enger werdende Bögen um die drei Taucher und verschwand dabei immer wieder für Sekunden aus ihrem Gesichtskreis, um kurz darauf an unerwarteter Stelle wieder aufzutauchen. Hermann filmte, Dieter fotografierte und alle drei drehten sich fortwährend um sich selbst, um ihn nur ja nicht aus den Augen zu verlieren. Dabei kam er ihnen schließlich so nahe, dass sie nur die Hand hätten ausstrecken müssen, um ihn zu berühren. Aus dem Augenwinkel registrierte er, dass Alberto irgendwas aus seiner Westentasche holte. Als das Tier wieder an ihnen vorüberstrich, neugierig bis in die Schwanzflossenspitze, schwamm der Ecuadorianer mit einem Flossenstoß darauf zu, streckte die Hände nach der riesigen Rückenflosse aus. Hermann hörte ein metallisches Klicken, als ob etwas zuschnappte. Der torpedoförmige Fischkörper zuckte und das Tier schoss davon, angetrieben von 2-3 kräftigen Hieben mit der Schwanzflosse. Diesmal warteten sie vergebens auf seine Rückkehr.